Also ganz kurz vorab zu mir als Person, für all diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Trainee in der FEG München Mitte. Ich bin dort seit fast 2 Jahren jetzt schon bald und bin dort Pastor in Ausbildung. Also das bedeutet, das Trainee zu sein, heißt, ich darf predigen, ich darf den Teamkreis leiten, ich kümmere mich um verschiedene Aufgaben in der Gemeinde und wachse somit in die Verantwortung hinein, die zu dem Pastorendasein dazugehört. Und heute darf ich hier sein und Gottes Wort weiter auslegen, und zwar in eurer Predigtreihe über Nehemia. Und zwar werden wir heute in Nehemia 7 die Predigtreihe fortführen. Und ich möchte zu Beginn dieser Predigt ein paar offene Fragen stellen. Zuerst einmal die Frage: Was denkt ihr, wie können wir Gemeinde, hier diese Hachinger Gemeinde, wie können wir sie so gestalten, dass sie ein sicherer Hafen wird, ein sicherer Ort, ein Ort, in dem sich Familie trifft, Gottes Familie trifft. Wie können wir dafür sorgen, dass sie von Grund auf ein Zuhause wird, zu dem wir gerne kommen? Weil wir wissen, wir gehören dort dazu. Weil wir uns dort wohlfühlen, weil wir wissen, wir hören Wahrheit, wir werden geformt, wir reifen im Glauben. Wie können wir sicherstellen, dass wir in der Gnade Gottes verwurzelt bleiben, und dass Gott in dieser Gemeinde hier im Zentrum bleibt. Nicht nur nach ein paar Monaten, nicht nur nach einem halben Jahr oder einem Jahr, sondern nach 10, 20, 30 Jahren. Das sind viele Fragen, die jede Gemeinde beschäftigen muss. Aber ich denke vielleicht euch heute in dieser Phase eurer Gemeindegründung noch mal viel mehr. Ich denke, Nehemia 7 wird uns helfen und zeigen, was notwendig ist, was gut ist, um dieses Wachstum, dieses Zuhause zu schaffen für Gläubige, die an Jesus Christus glauben, ihm nachfolgen und ihm vertrauen. Wir werden heute in der Predigtreihe sehen, in Nehemia 7, dass die Stadt Gottes, Jerusalem, dass sie als das angefangene Projekt von Nehemia beendet wird. Also wir haben Nehemia 1 bis 6, diese ersten 6 Kapitel in dem Buch, und dieses Herzensprojekt von Nehemia wird in Nehemia 7 abgeschlossen. Und was das zeigt, ist, dass wir jetzt sehen, wie Nehemia damit umgeht. Die Mauern werden geschlossen. Und was folgt jetzt? Was setzt Nehemia ein für dieses Volk, was dort leben soll, damit es beständig in Gottes Gegenwart leben kann? Und es wird uns zeigen, dass wir als Gemeinde, genauso wie damals in Jerusalem, eine geistliche Ordnung brauchen, die uns stützt als Gemeinde, die uns zusammenhält und zusammenführt. Und dass wir erkennen müssen, dass Gottes Stadt heilig sein soll. Und bevor wir uns dem Predigtext zuwenden, Nehemia 7, möchte ich jetzt zu Beginn noch beten für uns. Das Wort Gottes, dass er durch sein Wort in uns wirkt. Gnädiger Gott, wir möchten auf dein Wort hören. Und wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort uns hilfst, deinen Willen zu verstehen. Wir wollen dich bitten, lehre du uns zu hören, zu verstehen, zu glauben, zu gehorchen und auch dementsprechend zu leben, was du in deinem Wort sagst. Herr, wir wollen dich bitten, erfülle du dein Ziel mit unserem Leben und in unserem Leben und auch in dieser gesamten Gemeinde, Herr, durch dein Wort. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich lese mit uns die ersten 3 Verse aus Nehemia 7 und ihr dürft gerne mitlesen. Ich empfehle das wirklich, dass ihr folgt und dass ihr zuhört und die Punkte verbinden könnt, die wir heute gemeinsam erarbeiten möchten. Ich lese aus Nehemia 7 die ersten 3 Verse. Dort lesen wir: Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem. Denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen: Man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinem Posten. Und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Also wir sehen hier in Vers 1, in Nehemia 7, Vers 1, dass der Mauerbau, an dem man lange gebaut hatte, als ganzes Volk vollendet wird. Ein Problem ist jedoch noch vorhanden. Es gibt keine Tore. Eine Mauer ohne Tore, die ergibt wenig Sinn. Mauern sollen Schutz bieten. Aber solange die Mauern nicht verschlossen werden durch Tore, die man öffnen und schließen kann, ist es vollkommen egal, ob die Mauern weit sind, ob sie breit sind, ob sie hoch sind, ob sie die ganze Stadt umschließen. Denn es gibt immer noch einfalls Tore. Und so bleibt Nehemia bei diesem Ziel, die Stadt absichern zu wollen, und setzt diese Tore ein. In Nehemia 7, Vers 1 lesen wir diese erste Aussage. Und es geschah, als die Mauern gebaut war, da setzte er die Türflügel ein. Und dazu kamen aber Torhüter, die als Wachen aufgestellt wurden, um die Tore zu der richtigen Zeit zu öffnen und zu schließen. Das bedeutet, jetzt erst wurde die Stadt vollkommen umschlossen. Jetzt erst ist die Stadt wirklich sicher. Die Torhüter, also diese erste Gruppe, die hier genannt wird, sie hatten die Aufgabe und sie waren verantwortlich für den Schutz dieser Stadt. Sie schützten die Stadt vor Spionen, vor feindlichen Truppen und auch vor Angriffen. Zugleich aber hatten sie auch die Aufgabe, die Tore zu öffnen, damit die Leute von außen in diese Stadt kommen konnten, um Gott dort anzubeten, um die Stadt zu besuchen, um Gott zu begegnen in dieser Stadt. Und ich denke, wir lernen durch diesen ersten Kommentar, durch dieses erste Einsetzen von Torhütern etwas ganz Wesentliches über unser Gemeindeleben. Über das, wie Gemeindeleben geordnet sein sollte, wie Strukturen Gemeindeleben schützen können. Wir als Gemeinde, wir sind der Ort der Gegenwart Gottes. Das lesen wir eindeutig im Neuen Testament. Wir haben keine Stadt, die wir beschützen müssen. Wir haben keine Mauern, die wir um diesen Raum hier bauen. Wir haben auch keinen Tempel, der in der Mitte hier steht. Aber im Neuen Testament lesen wir davon, dass Gott uns Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, seinen Heiligen Geist gegeben hat, der in uns wohnt. Und dass er uns zusammengeführt hat zu einem großen Tempel, das heißt zu einem Ort der Gegenwart Gottes. Wir also kommen zusammen als Gemeinschaft der Gläubigen in Gemeinde, um Gottes Gegenwart gemeinsam zu erleben, um abzubilden, was er in unserem Leben tut. Wir sind der Tempel Gottes. Und es bedeutet, dass wir etwas viel Wichtigeres zu bewahren haben, als Straßen, als Häuser, als ein paar Steine. Was wir zu bewahren haben, das sind unsere Herzen, unsere Gedanken und unseren Glauben. Das ist das, worüber wir Acht haben sollen. Eine Gemeinde, eine jede Gemeinde braucht das für die Gesundheit, für den Schutz. Dass wir erkennen, dass wir wachsam sein müssen von dem, was von außen in uns hineinkommen kann. Dabei geht es nicht darum, dass Leute unsere Mauern überwinden, in dem Sinne, dass wir welche hätten hier. Nein, wir haben offene Türen für alle, die kommen wollen. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier und dann heißen wir dich herzlich willkommen. Es freut uns, dass du hier bist. Der Schutz, um den es hier geht, das ist der Schutz vor falschen Lehren, vor Irrlehrern, vor Dingen, die eindringen können in unser Denken und das gemeinsame Leben in der Gemeinde. Und man glaubt es kaum, das geht so unglaublich schnell. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne sehr viele Gemeinden, angefangen bei meiner Heimatgemeinde, die Herausforderung hat, diese Zerspaltungen, diese Zersplitterungen, die durch falsche Vorstellungen in die Gemeinde kamen, abzuhalten. Auf einmal ist die Einheit der Gemeinde zerstört, weil Wahrheit vernachlässigt wurde, weil nicht Acht gegeben worden ist auf das, was von außen in die Gemeinde hineingekommen ist. Und ich denke, das zeigt uns, dass die größte Gefahr nicht unbedingt gewalttätig in die Gemeinde kommen muss, sondern dass die größten Gefahren heimlich, still und leise kommen. Es können auch Personen sein, die gute Anliegen zu haben scheinen, aber Gott eigentlich gar nicht lieben. Die durch die Türen kommen am Sonntag und Traktate verteilen zu bestimmten Lehren und Vorstellungen. Die vorgeben, Gott zu kennen und zu lieben, wie er wirklich ist in seinem Wort. Aber die durch ihr Verhalten und ihr Reden zeigen, sie kennen Gott gar nicht wirklich. Es können Personen sein, die fromme Worte benutzen und die uns beeindrucken mit ihrem Charisma, mit dem, wie sie auf uns wirken. Aber die von Gottes Wort nichts wirklich kennen. Das sind Personen, die klug klingen, die uns Dinge schön erklären können, aber die Gottes Rettungsplan, das Kreuz Christi, verleugnen. Es sind Personen, die kommen, um zu erklären, dass Sünde gar nicht so schlimm ist, dass Sünde eigentlich einfach nur Schwäche unseres Herzens ist und wir alle einfach uns erlösen können. Dass Erlösung darin besteht, dass wir uns mehr anstrengen. Das sind Dinge, die hören sich gut an, weil unser menschliches Herz sich danach sehnt, selber uns etwas zu erarbeiten, was wir Gott zeigen können. Und so müssen wir aufpassen, so wie damals diese Torhüter eingesetzt worden sind, dass wir selber wachsam sind über das, was wir in uns selbst aufnehmen, aber auch was in die Gemeinde hineinkommt. Und der Teufel schläft auch nicht. Es sind nicht nur Personen. Es ist der Teufel selbst, der die Gemeinde zerstören möchte. Und für ihn gibt es keinen effektiveren Weg, als Lügen zu säen in der einzelnen Person, sie wegzubringen aus der Gemeinde. Lügen, die sie zweifeln lassen an der Gnade und Vergebung Gottes, die sie entfremdet aus der Gemeinde und sie so Gemeinde immer mehr zu vielen Leuten oder dass Gemeinde immer mehr zu Leuten wird, die sich um sich selbst drehen und nicht mehr auf Gott schauen können. Und so wird Gemeinde kaputt gemacht. Und ich möchte, dass wir begreifen, dass es wirklich wichtig ist, dass wir lernen zu unterscheiden. Dass wir begreifen, was von Gott kommt, was aus dieser Welt kommt, was aus unserem eigenen Herzen kommt. Das ist nicht egal. Das ist lebensnotwendig für die Gemeinde. Diese zwei Dinge heißen eigentlich letzten Endes, dass wir auf zwei Sachen Acht geben müssen. Das heißt erstens, dass wir eben prüfen müssen, was gelehrt wird, was erzählt wird, was weitergegeben wird. Und zweitens aber auch, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir uns kennen. Dass wir uns nicht nur sonntags treffen, um gemeinsam hier vorne jemanden zu hören, der etwas weitergibt aus Gottes Wort, sondern dass wir uns kennenlernen im 1-zu-1-Gespräch. Dass wir Jüngerschaften pflegen, dass wir uns begleiten, dass wir uns Rechenschaft geben. Und dass wir dann sagen können, hey, in deinem Leben, da ist etwas nicht ganz richtig. Was du glaubst, diese Überzeugung, die du hast, die ist nicht von Gott. Und dass wir so wachsam sind, dass die Gemeinde nicht infiltriert wird von falschen Vorstellungen, von falschen Glaubensüberzeugungen. Also wir verstehen diesen Mehrwert, den die Torhüter damals hatten für diese Stadt Jerusalem. Es gab Feinde und die sollten abgehalten werden. Aber Nehemia, glaube ich, hat verstanden, dass es mehr als das braucht. Und zwar setzt er noch zwei weitere Gruppen ein. Und zwar lesen wir davon in Vers 1, dass Nehemia zugleich auch Sänger und Leviten in den Dienst gestellt worden sind. Nun, diese Sänger und die Leviten, was waren das eigentlich für Leute? Warum hat Nehemia von Anfang an, als die Türen geschlossen worden sind, als der Bau der Mauer abgeschlossen wurde, das große Projekt, die Tore bewacht worden sind, warum kamen sofort Sänger und Leviten mit dazu? Warum wurden die sofort auch eingesetzt? Die Sänger, von denen wir hier lesen, die hatten damals eine ganz besonders wichtige Aufgabe. Und zwar waren es diejenigen, die Gottes Volk durch Psalmen in die Anbetung Gottes führten. Wir wissen, dass der Tempel Gottes zu der Zeit schon dort in Jerusalem stand und dass die Mauern diesen Tempel umschlossen. Und dass jetzt die Sänger eingesetzt worden sind, um diejenigen, die in Gottes Stadt leben, auf Gott auszurichten. Nehemia war sich bewusst, dass der Blick nach außen nicht reicht. Es ging darum, dass der Blick auf Gott gerichtet wird. Dass das Volk in der Anbetung Gottes immer wieder neu ausgerichtet wird. Und Leben findet bei dem Einzigen, der Leben schenken kann. Und so setzt Nehemia auch gleich diese Sänger ein, die das Volk immer wieder auf Gott ausrichten sollte, durch Lieder, durch Gebete, durch die Psalmen, wie wir sie heute haben. Die Sänger schufen einen Weg, die Herzen, das Denken und das Fühlen auf Gott auszurichten. Ergänzend dazu wurden die Leviten zu ihrem Dienst eingesetzt. Und die Leviten hatten damals in Israel zwei Aufgaben. Zum einen lesen wir im 2. Buch Mose und im 3. Buch Mose, dass die Leviten die Aufgabe hatten, den Opferdienst, der im Tempel stattfand, mit zu betreuen. Ohne Leviten keinen Opferdienst. Und dieser Opferdienst, das müssen wir verstehen, das war der Rahmen, den Gott gegeben hat, damit das Volk Israel, das in seiner Sünde und Schuld war, in die Gegenwart des Heiligen Gottes immer wieder treten konnte. Dieser Opferdienst ermöglichte einen gnädigen Weg Gottes, dass es voll Gemeinschaft mit ihm haben konnte. Ohne Leviten keine Gemeinschaft mit Gott.
Die Leviten hatten aber eine andere Aufgabe noch. Und zwar trugen sie die Aufgabe, das Volk in dem Wort Gottes zu unterweisen. Sie hatten eine Aufgabe, die Tora, die fünf Bücher Mose, das, was die Geschichte Israels damals ausmachte, das gute Gesetz Gottes immer wieder in das Volk zu tragen. Immer wieder zu lehren, immer wieder zu unterweisen, immer wieder zu erklären, wie Gottes Wille aussieht. Und so sehen wir, dass sie Diener und Lehrer für das Volk waren, damals in dieser Stadt Jerusalem. Und zusammengenommen sehen wir, dass sowohl die Sänger als auch die Leviten diese wichtigen Aufgaben hatten, das Volk, das in Jerusalem wuchs, das dort lebte, einen sicheren Hafen zu geben, in die Gegenwart Gottes zu führen, in die Anbetung Gottes. Sie lehrten das Volk, Gott zu lieben, indem sie seinen Willen lehrten. Und das sind alles Dinge, die für Nehemia nicht unwichtig waren. Der Schutz war gut. Der Schutz ist gut nach außen hin. Es ist wichtig, dass wir wachsam sind. Aber der Blick nach außen reicht nicht. Es braucht den Blick auf Gott. Und genau dasselbe dürfen wir für Gemeinde auch lernen. Und hier sind wir bei diesem Thema von geistlicher Ordnung. Was ist der Weg, dass eine Gemeinde nach Jahren noch gesund ist? Dass die Gläubigen einer Gemeinde auf Gott ausgerichtet sind? Dass sie sich freuen über Gott und seine Erlösung? Es ist genau das, dass einerseits Wachsamkeit herrscht, dass falsche Lehren abgewehrt werden und andererseits immer wieder zu Gott geführt wird, in seine Gegenwart, in seine Anbetung. Für Leben in der Gemeinde, Wachstum im Glauben und überfließende Freude, dafür braucht es das Hören auf Gottes Wort und die Anbetung Gottes als Antwort. Wie oft aber lassen wir uns von diesen Dingen ablenken? Wie viele Dinge kann man in Gemeinde sonst noch machen? Was wäre noch alles möglich an Projekten, an Programmen, die man aufstellen kann? Das sind reale Gefahren, die uns beschäftigen, aber auch, die auch damals ein großes Thema waren. Es gab einige wichtige Aufgaben, aber Nehemia war darum besorgt, dass diese wichtigen Aufgaben vernachlässigt wurden. Und so sehen wir im nächsten Vers, ab Vers 2, seine Lösung, seine Antwort darauf. Und zwar lesen wir in Vers 2, dass Nehemia begann, Leiter einzusetzen, denen er vertraute. Er setzte Leiter für diese Stadt ein, die die Übersicht haben sollten über diese wichtigen Aufgaben. Für das Leben in dieser Stadt Jerusalem. In Vers 2 lesen wir davon, dass er seinen Bruder einsetzte und einen weiteren Mann. Und dieser weitere Mann, von dem wird geschrieben, dass er besondere Qualitäten hatte. War es Redebegabung, viel Geld oder Ansehen, Macht, die er mitbrachte, um viele Leute zu mobilisieren? Nein, davon lesen wir gar nichts hier. Es waren zwei Dinge, die ihn auszeichneten und ihn abhoben von den anderen Leuten damals. Und zwar war das eine die Treue, die er zeigte, und das andere war die Gottesfurcht. Treue war damals besonders wichtig, aus einem einfachen Grund. Und zwar, weil damals schon offensichtlich wurde, dass viele Menschen dort sich bestechen lassen konnten durch Geld. Es gab Leute, die haben für Geld Wahrheit verkauft. Und so war es besonders wichtig, dass wenn jemand die Übersicht und die Aufsicht haben sollte über Jerusalem, dass diese Person treu sein würde. Und die zweite Eigenschaft, diese Gottesfurcht, zeigt uns, wie wichtig es ist, dass diejenigen, die Verantwortung tragen und in der Leitung sind, sich zuerst Gott überverantwortlich sind und wissen, dass sie ihm Verantwortung schuldig sind, dass sie ihn fürchten und demütig ihm sich unterordnen können. Das sind Eigenschaften, die den Charakter betreffen. Das ist ein Muster, das sehen wir im Neuen Testament für die Gemeinde übrigens genauso, dass die allermeisten Voraussetzungen für die Leiter in der Gemeinde Voraussetzungen sind, die den Charakter betreffen. Die das Wesen des Leiters betreffen. Und ich denke, dass eben dieser Vers 2 uns die nächste Sache zeigt. Es reicht nicht nur, gute Strukturen zu haben, sondern es ist gut, Leitung zu haben. Leitung, die Verantwortung übernimmt für die Stadt Gottes damals aber für uns heute genauso in der Gemeinde. Dass wir Leiter haben, die treu sind und die gottesfürchtig sind. Bei denen wir wissen können, dass sie die Anliegen, diese geistliche Ordnung aufrechterhalten und den Fokus behalten. Der Punkt dabei ist nicht, dass diese Leiter auf einmal anfingen, alles zu machen. Sie sagten, hey, wir brauchen Torhüter, dann stellen wir uns dahin. Nachts dann, wenn die Tore verschlossen sind, dann kümmern wir uns um den Tempeldienst. Und am nächsten Tag schauen wir dann, wie die Sänger so singen und wie sie üben und proben. Nein, darum ging es nicht. Es ging darum, dass diese Leiter die Übersicht hatten über all diese Gruppen und die Gemeinde zu befähigten, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und genau dasselbe, das haben Älteste. Das hat die Leitung einer Gemeinde. Die gleichen Aufgaben hat sie auch. Dass die einzelnen Gemeindemitglieder ihre eigenen Aufgaben finden in der Gemeinde. Dass sie gut ausgerichtet sind in den Aufgaben, die sie tun. Und dafür braucht es Leitung und gute Leiter. Das sehen wir übrigens in Vers 3. Wenn wir dort beobachten, dass Nehemia Anweisungen gibt an die Leiter, er sagt ihnen, hey, das sind Schwachstellen, kümmert euch um diese Herausforderungen. Zu der und der Zeit sollt ihr die Tore schließen und öffnen und dann sollt ihr sie so und so organisieren und dann sollt ihr aber noch andere Leute mit einbinden, die in der Stadt leben, damit sie mit auf die Tore aufpassen. Das heißt, die Leiter sollten nicht selber die Aufgaben übernehmen, sondern sie sollten selber Leute aus der Stadt mobilisieren, um diese Aufgaben zu erledigen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, wie Gemeinde ein sicheres Zuhause bleibt und wie wir als Gemeinde im Glauben reifen und wachsen. Und ich denke, dass Nehemia 7, 1 bis 3 bereits einiges darüber aussagt. Einiges darüber lehrt. Und zwar, dass Gottes Gemeinde Schutz nach außen braucht, dass sie ausgerichtet sein muss auf Gott, auf sein Wort, dass sie in die Anbetung Gottes geführt werden muss und dass es vertrauenswürdige Leiter braucht, um diesen Fokus, um diese Ausrichtung zu behalten. Wenn wir jetzt durch Nehemia 7 in dem gleichen Tempo gehen würden, wie durch die ersten drei Verse, ich habe es mal ausgerechnet, dann würden wir 17 Stunden brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr vorbereitet seid, ob ihr viel gegessen habt davor. Aber keine Angst. Ich denke, dass der restliche Teil von Nehemia 7 vor allem eine Sache machen will. Und darauf werden wir uns fokussieren. Es gibt viele Dinge, die wir jetzt in diesen folgenden 69 Versen betrachten könnten. Aber ich denke, dass sie vor allem eins zeigen sollen, und zwar, dass die Stadt Gottes, diejenigen, die dort in der Stadt leben, heilig sein sollen. Und die Frage ist, was bedeutet das genau für uns heute? Wie sehen wir also diese Botschaft in diesen nächsten Versen? Lass uns mal Vers 4 lesen. Nehemia 7, Vers 4. Denn dort lesen wir von dem Problem, das Nehemia hatte und von dem er stand. Und zwar lesen wir in Nehemia 7, Vers 4. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich. Und es gab keine neu gebauten Häuser. Also diese Stadt, alles war vorbereitet. Die Ordnung gesetzt, die Mauer stand. Die einzelnen Gruppen, die das Leben in der Stadt ausmachen sollten, die gab es. Es gab nur ein Problem. Es gab keine Bewohner. Es gab keine Häuser. Es gab keine Menschen, die in dieser Stadt lebten. Jerusalem war äußerlich fertig, aber innerlich noch leer. Und so kommt Nehemia zur nächsten Aufgabe, und zwar diese Stadt zu besiedeln. Und dabei müssen wir eine Sache berücksichtigen, und zwar, dass es nicht nur darum ging, diese Stadt zu besiedeln und Leute dort hineinzubringen. Ich glaube, das wäre nicht so schwer gewesen. Nehemia hatte das Anliegen, dass in dieser Stadt, die Gott gehörte, in der Gott in seinem Tempel wohnen sollte und anwesend sein sollte, dass in dieser Stadt heilige Menschen leben sollten. Das bedeutet, dass das eigene Volk von Gott dort unterkommen sollte. Heilig bedeutet im Alten Testament in erster Linie, dass Menschen abgesondert wurden für Gott, für den Dienst an Gott, in Anbetung Gottes und dass sie zu ihm gehörten. Das ist ein Beziehungsbegriff, der zum Ausdruck bringt, die heiligen Personen sind diejenigen, die zu diesem heiligen Gott gehören, die sich in erster Linie darüber definieren. Und die Frage ist aber, wie konnte Nehemia das erreichen? Wie konnte er das Ziel erreichen, dass er nur dieses Volk, diese Israeliten, die eigentlich dort wohnen sollten, dort hineinkamen? Und so führt Gott ihn, indem er ihn Weisheit ins Herz gibt. Und das lesen wir in Vers 5. Wir lesen in Vers 5, dass Gott diese Weisheit gibt. Und dort schreibt Nehemia selbst: Da gab mir mein Gott ins Herz, die vornehmen Beamten und das Volk zu versammeln, um sie nach ihren Geschlechtern zu erfassen. Und jetzt lesen wir in den nächsten Versen, was da passiert ist. Nehemia versammelt dieses ganze Volk, was dort vorhanden war, was dort lebte in dem Umfeld, mit all den Vorstehern. Das lesen wir in den Versen 6 bis 7. Da schreibt Nehemia: Dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt. Die mit Zerubabel, Jeschua, Nehemia, Asaja, Ramja, Nahamani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum und Bana gekommen sind. Dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israel. Was passiert jetzt hier? Was zeichnet Nehemia hier auf und warum macht er das vor allem? Wenn ihr jetzt schon mal in die Liste schaut, die danach folgt, dann seht ihr die Aufzählung von ganz vielen verschiedenen Namen. Von Namen, Zahlen. Von Personen, die zurückgekommen waren, das haben wir gerade gelesen hier, aus dem Exil von Babylon. Nochmal kurz zur Erinnerung, Gott hatte das Volk Juda gerichtet und führte es aufgrund seiner Sünde und Schuld in das Exil in Babylon. Aber es verhieß ihm auch, dass es wieder zurückkommen würde, dass Gott sich barmherzig zeigen würde und dieses Volk aus Babylon zurückführen würde. Und das erfüllte sich einige Jahrzehnte hier vor Nehemia. Die ersten Rückkehrer kamen zurück nach Jerusalem, in diese Gegend von Juda. Und es zeigte sich bereits, Gott beginnt, seine Versprechen zu erfüllen. Er ist treu. Und jetzt, Jahrzehnte später, kommt Nehemia und hat dieses Anliegen, Jerusalem wieder aufzubauen. Und was Nehemia jetzt macht, ist, dass er eine Liste nimmt von den ersten Rückkehrern, von denen, die Jahrzehnte zuvor gekommen waren, und sie mit den Personen abglich, die jetzt dort lebten. Das bedeutet, er lässt alle Menschen versammeln, um sie mit den Geschlechtsregistern, so nennt man diese Listen, zu vergleichen und zu schauen, wer ist denn wirklich aus diesen Familien, die damals zurückkamen und die zu Gott gehören, denen gegenüber Gott treu sein wollte. Und so lesen wir zum Beispiel ab Vers 7, ich lese ein paar Zahlen mal vor, dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israel. Die Söhne Pahoshs waren 2172, die Söhne Shephatias 372, die Söhne Arachs 652, die Söhne Pachat Moabs von den Söhnen Jeschuas und Joabs 2818, die Söhne Elams 1254, die Söhne Sattus 845 und so weiter und so fort. Verse lang sehen wir, wie diese Liste all diejenigen aufführt, die damals zurückkamen und die zu dem Volk Israel gehören. Die Liste genauer zu untersuchen würde sich lohnen, aber die Zeit haben wir leider nicht. Der Hauptpunkt, den Nehemia damit erreichte, das Hauptziel, davon lesen wir, wenn wir weiterspringen, und dazu lade ich euch ein, dass ihr in Vers 61 mal nachseht, was dort steht. Und zwar lesen wir dort von Familien, die nicht nachweisen konnten, dass sie wirklich zu diesen Rückgekehrten zählen. Die nicht nachweisen konnten, dass sie Nachkommen dieser Rückkehrer sein können oder konnten. In Vers 61 lesen wir: Und diese zogen auch mit herauf aus Tel Melach, Tel Hasa, Kerub, Adon und Immer, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien. Und dann folgen einige Personen, die nicht nachweisen konnten, die nicht diese Verbindung aufzeigen konnten zu den ersten Leuten, die zurückgekommen waren. Also das, worum es hier eigentlich geht, ist, dass diese Geschlechtsregister, diese langen Listen dabei helfen sollten, die Verbindung zwischen den Leuten aufzuzeigen. Und eine Grundlage zu schaffen für diejenigen, die nach Jerusalem einziehen sollten. Das ist kein willkürliches Aussortieren, sondern das ist ein Ausdruck von Gottes Willen. Dass Gottes eigenes Volk, dem die Verheißung und das Versprechen galt damals, dass sie zurückkommen würden, dass es auch wieder in dieser Stadt leben würde. Aber es ist nicht nur das. Wir müssen bedenken, dass zur damaligen Zeit, als Nehemia lebte,
ein persischer König an der Macht war. Und was das Reich Persiens, dieses riesige Reich ausmachte, war, dass der König sagte, wir wollen alle Religionen vermischen, denn so können wir die Gunst aller Götter gleichzeitig haben. Es gab viele verschiedene Religionen in diesem Land und sein Anliegen war es, dass, wir nennen es vielleicht Synkretismus heute, dass alle diese Religionen zu einer werden würden. Und das brachte die Gefahr mit sich, die wirklich reale Gefahr, dass in die Stadt Leute einzogen, die das gleiche Denken hatten, das gleiche Anliegen. Und das war ein weiterer Grund, warum hier Nehemia sicherstellen wollte, dass das Volk Gottes selbst einziehen würde, damit sie Gott, den einzig wahren Gott, anbeten würden. Das Volk, das dort einziehen würde, sollte heilig sein, weil Gott selbst heilig ist. Also Nehemias Botschaft zur damaligen Zeit war, nicht jeder darf einfach in der Stadt wohnen, sondern nur die, die zu Gottes Volk gehören. Nun stellt sich die sehr wichtige und dringende Frage, wie gehört man zu diesem Volk Gottes? Einfach nur, indem man in diesen Listen steht? Indem man nachweisen kann, dass man von damals bis heute irgendwie Nachkomme ist von diesen Familien? Wieso können wir davon sprechen, dass wir zu dem Volk Gottes gehören? Warum können wir für uns das beanspruchen, obwohl damals so viel Wert darauf gelegt wurde, zu welchen Familien man gehörte? Und ich glaube, die Antwort darauf, die finden wir, wenn wir beachten, wie Gott durch die Geschichte weiterhin wirkte. Und zwar nach Nehemia. Denn obwohl Nehemia mit großer Sorgfalt damals darauf achtete, dass nur Israeliten in dieses Jerusalem einzogen, so wurde das Hauptproblem gar nicht gelöst. Und zwar das Hauptproblem war, dass die Menschen selbst innerlich nicht verändert waren. Dass sie Herzen hatten, die Gott doch nicht suchten. Also das Hauptproblem wurde wieder mit in die Stadt getragen. Und sie waren äußerlich zwar Teil des Volkes, sie standen in der richtigen Liste. Sie gehörten zum richtigen Stamm, sie hatten die richtige Wohnungsadresse. Aber innerlich, da blieben sie wie alle Menschen. Und um das zu verstehen, müssten wir noch einmal weitergehen zurück und verstehen, wie die Bibel uns zeigt, dass jeder Mensch ein sündiges Herz hat. Jeder Mensch ein Sünder ist. Du und ich. Wir alle teilen etwas mit diesen Israeliten, auch wenn nicht diese Geschlechtsregister. So teilen wir das Problem unseres Herzens mit ihnen. Und zwar, dass wir Menschen sind, die Gott nicht wirklich lieben. Die sich immer wieder andere Formen suchen der Anbetung. Die nicht auf Gottes Wort hören, wenn es gelehrt wird. Die Gottes Anbetung nicht wirklich wahren Herzens tun können und wollen. Und so ging es den Israeliten damals auch. Dieses Jerusalem, was eigentlich so perfekt funktionieren sollte, das tat es nicht. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr in der gleichen Weise gekommen, wie es schon zu früherer Zeit bekannt war. Und so war die Hoffnung offen, dass ein Retter, ein Erlöser kommen würde, der den Zugang, diesen inneren Zugang des Herzens zu diesem Gott, dem das Volk gehören sollte, öffnen würde. Und hier kommen wir zu Jesus Christus, der eben genau dieser Retter ist, der Jahrhunderte später kam und Mensch wurde. Und wir sehen, wie er einer in dieser Linie wurde. Er selbst hat ein Geschlechtsregister, eine Rückverfolgung zu diesem Volk Israel, dem verheißen worden ist, du bist mein Volk. Gott sagte damals diesem Volk, du bist mein Volk. Und hat immer wieder gezeigt, dass es aber einen Retter brauchen würde in dieser Linie des Volkes, der die Herzen verändern würde und echte Gemeinschaft mit Gott bringen könnte. Und im Neuen Testament lesen wir davon, wie Jesus die Erfüllung dieser Linie ist. Er hat das einzig wahre und richtige Geschlechtsregister, was uns zeigt, hier ist der Retter und Erlöser, den es braucht. Jesus lebte das Leben, was Israel damals gebraucht hätte, um wirklich Gott zu erleben. Er lebte dieses Leben, aber er starb auch den Tod, den jeder dieser Israeliten verdient gehabt hätte. Aber nicht nur die Israeliten, sondern auch wir. Denn wir alle stehen vor diesem Gott. Er hat nicht nur Israel gemacht, er hat auch uns geschaffen. Und so haben wir alle diese Verantwortung vor diesem heiligen Gott. Und Jesus lebte dieses Leben.
Und er ging am Schluss seines Lebens ans Kreuz, um dort zu sterben. Um die Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen und für das Volk Israel damals. Damit jeder, der auf ihn vertrauen würde, gerettet werden kann. Nicht nur das, Jesus ist auferstanden und hat seinen Heiligen Geist gesandt. Damit dieser Heilige Geist in uns lebt und uns verändert, innerlich. Und das ist es, was einen Menschen in diese Stadt, in diese Gegenwart Gottes wirklich bringt. Das ist es, was entscheidend ist, was wir brauchen, um zu sagen, ja, wir sind in Gegenwart Gottes. Wir gehören zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Wir gehören in diese Gemeinschaft, die Gott anbetet. Entscheidend sind nicht die Geschlechtsregister, von denen wir hier in Nehemia lesen, sondern entscheidend ist, dass wir auf den vertrauen, der diesen Zugang möglich gemacht hat. Auf den all diese Geschlechtsregister eigentlich erst hinweisen und hindeuten. In der Textlesung heute, in Epheser 2, da haben wir von dem Apostel Paulus gelesen. Und zwar schreibt er dort über diejenigen, die nicht zu diesen Israeliten damals gehörten, zu den Nachkommen der Israeliten. Dass er schreibt, ihr wart einst ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Und dann später in Vers 13 spricht er aber genau diesen Leuten zu. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Das bedeutet, dass wir keine Geschlechtsregister vorweisen müssen, um in Gottes Gegenwart zu leben. Um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dass wir nicht ausgeschlossen sind aus der Stadt, weil wir nicht dazugehören, diese Listen. Sondern dass wir durch Jesus mit hineingenommen werden. Dass wir den Glauben, das Vertrauen auf sein Werk, durch das Blut Christi, schreibt Paulus. Wir gehören zu Gott, wenn wir zu Jesus gehören. Und es ist der Glaube allein, der uns dahin führt. Und um das zum Ausdruck zu bringen, uns darüber zu freuen, dürfen wir gemeinsam jetzt nach der Predigt nur durch Christus in mir singen und bekennen, dass er allein derjenige ist, der uns zu Heiligen macht, zu denen, die würdig sind, in Gottes Gemeinschaft, in seiner Gegenwart zu leben, ihn anzubeten und mit ihm Gemeinschaft zu leben. So wollen wir bekennen, nur durch Christus in mir, das singen wir jetzt gemeinsam.